studieren Vers für Vers durch die ganze Bibel durch. Wir sind gerade im Römerbrief, im Kapitel 8 heute Morgen. Und es hilft, wenn er mitliest. Deswegen, wer seine eigene Bibel nicht mitgebracht hat, wir haben immer ein paar hinterm Tisch stehen. Wenn noch welche da sind, bedient euch gerne. Wir sind im Kapitel 8 heute Morgen. Wer von euch isst gerne Wildschwein? Schon mal sehen? Wildschwein-Gulasch oder Wildschweinfleisch? Ihr wisst ja, ich sammle immer komische Geschichten. Wenn ich die Zeitung lese und irgendwas Komisches lese, das hebe ich mir meistens auf und das landet dann auf so einen Stoß. Und wenn der Stoß so groß wird, dann hefte ich das dann irgendwann mal ab. Und ich habe es letzte Woche getan und dabei bin ich auf einen Artikel gestoßen für euch Wildschwein-Fans. So, die Überschrift war: Wildschwein stürmte Schlafzimmer. Nachdem das Borstenvieh versucht hatte, einen 71-jährigen Mann in die Hand zu beißen, verließ es fluchtartig die Wohnung. Okay, jetzt kommt der Artikel. Wie aus dem Nichts stürmte ein Wildschwein im nordrhein-westfälischen Espelkamp in ein Schlafzimmer, sprang aufs Bett und legte sich zwischen ein 71-jähriges Ehepaar. Ganz schön schweinisch, ha? Wie die Polizei in Minden-Lübecke heute weiter mitteilte, versuchte der Mann, den Eindringling zu verscheuchen und wurde in die rechte Hand gebissen. Anschließend habe das Wildschwein fluchtartig die Wohnung verlassen. Die Suche nach dem Tier, an der sich ein Jäger beteiligte, verlief erfolglos. Bei der Tatortbesichtigung stellte sich heraus, wie das Wildschwein in das Mehrfamilienhaus hineinkam. Die Polizei bescheinigte dem Borstenvieh eine erhebliche kriminelle Energie. Um durch die verschlossene Haustür zu gelangen, habe es mit enormem Anlauf die untere Glasscheibe durchbrochen. Danach prallte das Wildschwein ohne abzustoppen gegen die in gerader Linie liegende Wohnungstür, die aus dem Schloss sprang. In der gesamten Wohnung des Ehepaars hinterließ das verletzte Wildschwein Blutspuren auf Boden, Möbeln und an den Wänden. Was ist die Lektion für euch, Wildschwein-Gulasch-Fans? Lektion ist: Euer Fleisch, das ihr so gerne esst, hat erhebliche kriminelle Energie. Frage ist, was hat das mit dem Römerbrief zu tun? Na, einiges. Es illustriert unsere Haupterkenntnis, die wir im Kapitel 7 hatten. Haben wir gelernt, dass auch unser Fleisch eine erhebliche kriminelle Energie hat. Im Vers 18, im Kapitel 7 haben wir gelesen: Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Biblisch gesprochen ist das Fleisch natürlich unsere sündige menschliche Natur. Also es geht nicht um unser wörtliches Fleisch, sondern um unsere sündige Natur, um unsere natürliche sündige Veranlagung, die wir als Menschen haben. In uns, in unserem Fleisch, in unserer sündigen Veranlagung wohnt nichts Gutes, sagt unser Paulus. Das heißt, wir sind natürlich allein auf uns selbst gestellt, aus uns selbst heraus sind wir vollkommen unfähig, geistliche Frucht zu bringen. Und wir sind vollkommen unfähig, Sünde zu widerstehen. Und wir sind völlig unfähig, nach dem Gebot Gottes zu leben. Und im Gegensatz dazu sind wir zu allem Bösen fähig. Und wir sind da alle gleich. Wir haben alle das gleiche Potenzial in uns. Der eine lebt es mehr aus als der andere. Und wir haben unterschiedliche Prägung unseres Fleisches, unserer sündigen Natur, unterschiedliche Schwächen in unserem Fleisch durch unsere Persönlichkeit oder unsere Erziehung oder unser Umfeld. Na, der eine ist vielleicht leichter zornig als der andere und der eine ist undisziplinierter oder unbeherrscht als der andere. Einer kämpft mehr mit Lust und Pornografie, ein anderer mehr mit Tratsch und Lüge. Einer kämpft mehr mit Stolz und Materialismus und Machtstreben und ein anderer mehr mit Faulheit. Aber potenziell sind wir alle zu allem fähig. Wenn wir es nur annehmen wollen, was die Bibel hier sagt. Die Bibel sagt uns: In uns wohnt wie viel Gutes? Nichts. Nicht ein bisschen oder wenig, sondern nichts Gutes. Was für ein Gegensatz zu der humanistischen Philosophie in der Welt heute. In uns wohnt nichts Gutes. Wir sind potenziell alle zu allem fähig. Wir fragen uns, wie ein Mensch zu einem KZ-Wärter oder zu einem Folterknecht werden kann. Ich denke, wenn wir diese Leute einige Jahre zuvor interviewt hätten, dann hätten es wahrscheinlich die meisten nicht für möglich gehalten, sowas überhaupt zu tun. Wir sind alle zu allem fähig. Deswegen dürfen wir nie hochmütig werden und dürfen nie hochmütig auf andere Sünder runterschauen und andere richten mit dieser Einstellung, ach, ich würde das nie tun. Oder mir würde das nie passieren. Nee, es ist alles potenziell in uns. Mord und Ehebruch und Lüge und Hass und Stolz und was es sonst noch so Schlechtes auf dieser Welt gibt. Ist alles potenziell in uns. Im Prediger im Kapitel 9 im Vers 3 heißt es, das Herz der Menschenkinder ist voll Bosheit und Irrsinn ist in ihrem Herzen während ihres Lebens. Deswegen sagt uns Gott durch Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 10, sagt, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Guter Rat. Wir sollen nicht unvorsichtig sein, nicht irgendwie so einen blinden Fleck in unserem Leben haben, wo wir unvorsichtig werden und wo wir sagen, ah, diese Sünde ist keine Gefahr für mich. Das wird mir nie passieren. Wir können uns auch nicht leisten, in irgendeinem Bereich unseres Lebens mit der Sünde zu spielen oder die Sünde zu verniedlichen. Jesus sagt uns, wir müssen Versuchungen abschneiden und wegwerfen. Wir müssen radikal damit umgehen. Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Natürlich nicht wörtlich, aber was er sagt ist, keine Kompromisse mit Sünde, mit Versuchungen. Wenn dich dein Auge, sag mal, durch den Fernseher zur Sünde verführt, wenn du Dinge ansiehst, die nicht gut sind für dein Gedankenleben, perverse Dinge, dann schneide es ab, schalt ab. Und wenn es anders geht, schmeiß das Ding raus. Aber spiel nicht rum mit Sünde. Geh keine Kompromisse ein. Unsere sündige Natur, die in uns ist, ist ein Monster. Und wenn wir es füttern, so durch kleine Kompromisse, durch kleine Gedanken, die wir so spielen lassen, dann wird das größer werden und irgendwann wird es uns auffressen. Und es wird unser Leben dominieren. Und wir werden Dinge tun, wofür wir uns selbst nie für fähig gehalten hätten. So ist es einfach. Wir haben im Römerbrief im Kapitel 7 zuletzt angesehen, wie zwei Naturen in uns streiten. Das eine ist diese Natur, von der wir gesprochen haben, diese sündige Natur, die wir von Geburt an haben, die rebellieren will gegen Gott und seinen Weg, die hoffnungslos pervers ist, in der nichts Gutes ist, hat das umschrieben mit den Worten, die in mir wohnende Sünde oder dieser Leib der Sünde, und mit dieser Natur sind wir geboren. Und dann, aber als wir uns bekehrt haben, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben und es persönlich für uns angenommen haben, was er für uns getan hat, sind wir von neuem geboren worden oder von oben her geboren worden, wie die Bibel das sagt. Das heißt, wir sind ein neuer Mensch geworden. Wir haben geistliches Leben bekommen, sind in Beziehung mit Gott gekommen. Und dieser neue Mensch, der hat Gefallen an Gott. Und das, was er uns sagt, der will Gottes Willen tun. Aber dieser neue Mensch ist auch in ständigen Konflikt mit diesen Altlasten, dieser sündigen Natur von unserem Leben vor Jesus, diesen Prägungen. Und da ist dieser Kampf. Könnt nochmal nachlesen hier im Römer 7. Geistlich bin ich ein neuer Mensch, ein erlöster Mensch, aber ich bin noch in einem alten, in einem sündigen Leib, und dazu gehört eben nicht nur unsere leiblichen Triebe, sondern auch unser ganzes Denken, unser Fühlen, unser Wollen, was geprägt ist von dieser sündigen Natur. Wir wollen als wahre Christen, wollen wir tief in unserem Herzen das Richtige tun und Gott gefallen. Aber wir erfahren, dass unsere sündige Natur stärker ist als unser Wille, das Gute zu tun. Und dass wir natürlich nicht die Kraft aufbringen können, damit fertig zu werden. Haben wir nicht in uns als Menschen. Auf uns allein gestellt sind wir beherrscht und sind wir besiegt von dieser Sünde und wir sind unfähig, Gottes Gebote zu halten. Wir können unser Leben nicht aus eigener Kraft reformieren, aus menschlicher Kraft. Und solange wir das versuchen, werden wir versagen. Solange wir versuchen, ein gottgefälliges Leben zu leben. Vers 19 hier zum Beispiel, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Und der Schlüssel in diesem Kapitel 7 war der Vers 24, wo Paulus an diesem Punkt der Verzweiflung war mit sich selbst, der Punkt der Selbstaufgabe, wo er mit seinem eigenen Leben, mit seiner Energie, mit seinen Anstrengungen, mit seinen guten Vorsätzen, mit seinen Strategien, die er sich überlegt hat, die Sünde zu überwinden, wo er damit am Ende war. Und wo er letztendlich losgelassen hat und sich selbst die Niederlage eingestanden hat. Schmerzhaft, aber notwendig. Er sagt, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Sprich von dieser sündigen Natur. Wer wird mich retten? Es ist nicht länger wie, sondern wer. Er sagt nicht, ich elender Mensch, wie werde ich mich retten? Oder nicht mal, was wird mich retten? Meine Strategien oder welche Anstrengung, sondern wer wird mich retten von dieser Sünde in meinem Leben? Es ist an diesem Punkt, wo er nichts mehr von sich selbst erwartet. Wo er sich von sich selbst abwendet, von seinen eigenen menschlichen Ressourcen zu jemand anderem. Wartet die Hilfe von jemand anderem. Und dieser andere ist natürlich Jesus Christus, der durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt und der an die Stelle von mir tritt, von dem Ich. Er, nicht länger ich, sondern er. Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin nicht stark genug, die Sünde in meinem Leben zu überwinden. Aber er ist stark genug. Also es geht nicht um eine Reformation, um eine Verbesserung meines Lebens, sondern es geht um ein ausgetauschtes Leben. Mein Leben, mein eigenes Leben, das muss ans Kreuz, das muss in den Tod und sein Leben. Ich tausche es aus gegen sein Leben. Siegreiches Leben ist nicht mein Leben, sondern ist sein Leben in mir. Und ich lebe nicht länger in Selbstvertrauen, sondern ich lebe in Jesusvertrauen. Darum geht es ja. Ich höre auf, aus eigener Kraft zu leben und von der sündigen Natur beherrscht zu werden. Sprich im Fleische wandeln, biblisch gesprochen. Und ich fange an, aus seiner Kraft zu leben und mich vom Heiligen Geist beherrschen zu lassen, der in mir wohnt. Und das nennt die Bibel im Geiste wandeln. Dreieinige Gott, der durch den Heiligen Geist in mir wohnt, ist mehr als fähig, mit meiner sündigen Natur fertig zu werden. Galater 5,16 heißt es, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und das ist das Thema heute. Und das ist die Antwort auf unser Ringen aus eigener Kraft und auf unsere Niederlagen gegen unsere sündige Natur. Die Antwort ist das Leben im Geist. Kapitel 7 haben wir gesehen, diesen Kampf aus eigener Kraft, dieses Leben im Fleisch. Jetzt sind wir Leben im Geist. Diesen ersten 16 Versen hier im Kapitel 8 werden wir 14 Mal das Wort Geist sehen. Fast in jedem Vers. Das Kapitel 8 im Römerbrief ist der Höhepunkt von all diesen vorangegangenen Kapiteln. Nicht nur von Kapitel 7, sondern auch diesen Kapiteln davor, wo es um unsere Rechtfertigung geht. Das heißt, die Erlösung von der Schuld der Sünde. Aber auch, wo es um unsere Heilung geht. Das ist die Erlösung von der Macht der Sünde, die uns dominiert. Und so, Kapitel 8, Vers 1. Heißt es, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Da geht es um die Erlösung von unserer Sündenschuld. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Was heißt das? Keine Verdammnis heißt gerettet sein. Verdammnis bedeutet letztendlich die Hölle. Ewig getrennt zu sein von Gott. Und wenn wir in Jesus sind, wird Gott uns nie mehr verdammen. Wird uns unsere Schuld nie wieder entgegenhalten. Unsere ganze Lebensschuld ist vergeben. Und deswegen sind auch diese ganzen verdammenden Gedanken ohne Grundlage in unserem Leben. Diese Gedanken, wenn wir versagt haben, diese Gedanken, die kommen, ja, Gott wird dich nicht annehmen. Oder du bist nicht gut genug. Oder Gott kann dich nicht gebrauchen, wegen irgendwelchen Sünden in deiner Vergangenheit. Nee, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Nicht mal ein bisschen Verdammnis. Jesus wird zu uns sagen, so wie er zu der Ehebrecherin gesagt hat im Johannesevangelium im Kapitel 8, wo er gesagt hat, ich verurteile dich nicht. Und er lässt sie gehen. Er lässt sie gehen. Sie, die gesteinigt werden sollte, lässt sie frei. Lässt sie gehen. Ich verurteile dich nicht. Sei frei. Das ist, was Gott uns sagt. Für alle, die in Jesus sind, wir sind frei von Schuld und Verdammnis. Wichtige Einschränkung gibt es hier. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das gilt für die, die in Jesus sind. Was heißt das in Jesus sein? Er spricht von unserer Identifikation mit ihm und mit seinem Werk am Kreuz. Dass wir zu ihm gekommen sind und gesagt haben, Jesus, ich bin ein Sünder. Ich brauche dich, ich nehme dein Erlösungswerk an. Ich mache mich eins mit dir. Dieses Einsmachen mit Jesus, dieses Identifizieren mit Jesus als unserem Stellvertreter. So wie im Alten Testament dieses Opferlamm in den Tempel gebracht wurde und dann haben sie die Hand aufgelegt auf dieses unschuldige Opfertier, haben sich identifiziert mit ihm sozusagen und meine Schuld auf dieses Vieh und es ist an meiner Stelle gestorben. So identifiziere ich mich mit Jesus und mache mich eins mit dem, was er für mich getan hat. Für die, die in Jesus sind, gibt es keine Verdammnis. Aber es heißt auch andersrum, für die, die nicht in Jesus sind, ja, ohne Jesus bist du verdammt, weil deine eigene Sünde dich verdammt und trennt von Gott. Das ist ein großartiges Wortbild eigentlich, was die Bibel hier verwendet. Wenn sie mit unserer Identifikation mit Jesus, unsere geistliche Position als in Christus beschreibt. Dieses Wortbild in ihm. Das ist ein wunderbares Bild. Wir sind in ihm. So wie Noah und seine Familie in der Arche waren und diese Arche sie durch die Flut und durch dieses Gericht hindurch getragen hat. Beschützt in ihm. So sind wir in Jesus geborgen und getragen. Oder so wie dieser Müsli-Riegel, den ich heute Morgen gegessen habe, wie der in mir ist. Und ihr könnt ihn nicht sehen. Weil er ist in mir. Er ist aufgenommen von mir. Er ist verborgen in mir. So ist es für uns, die wir an Jesus glauben. Wir sind in ihm verborgen mit all unserer Sündhaftigkeit. Und wenn Gott der Vater uns ansieht, sieht er nur mehr Jesus. Weil wir sind in ihm, in dem Gerechten. Die Bibel sagt, dass wir bekleidet sind mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. So, der Vater sieht mich an und er sieht Jesus, weil ich in ihm bin. Und ich bin eins gemacht mit ihm. Und deswegen kann mich niemand verdammen. Oder, ich meine, wer könnte Jesus verdammen? Niemand. Und ich bin mit ihm. Ich bin eins mit ihm. Deswegen gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Dann sagt er weiter, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das gilt im absoluten, im ewigen Sinn. Jesus hat uns erlöst von dieser Verdammnis durch unsere Schuld. Und wir werden ewig sein Leben teilen. Aber es ist auch wahr, in Bezug auf das, wo wir im Kapitel 7 drüber gesprochen haben, in diesem Kampf mit der Sünde und mit unserer alten Natur hier in dieser Welt. Das Gesetz, oder wir können vielleicht sagen, das Prinzip des Lebens in Christus hat mich freigemacht von dieser Dominanz der Sünde. Wieder, Galater 5,16 wird es so ausgedrückt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also dieses Leben, das Jesus uns gibt, oder besser gesagt, dieses Leben, das Jesus durch uns lebt, das ist stärker als die Sünde und der Tod. Jetzt hier, in jeder Versuchung und in aller Ewigkeit. Dieses Gesetz, dieses Prinzip seines Lebens hat mich freigemacht von diesem Prinzip der Sünde und des Todes. Um das zu illustrieren, es ist wie das Gesetz von Schwerkraft und das Gesetz der Aerodynamik. Gesetz der Schwerkraft von Natur aus, auf mich allein gestellt, wäre ich nach unten gezogen. So ist es. So viel ich mich auch bemühe, die Schwerkraft zu überwinden, jedes Mal wird es mir schmerzhaft bewusst, wenn ich auf die Nase falle. Schwerkraft ist da. Von Natur aus wäre ich nach unten gezogen. Aber dann gibt es ein anderes Gesetz, das Gesetz der Aerodynamik. Und das ist in einem gewissen Sinn stärker als das Gesetz der Schwerkraft. Das Gesetz der Aerodynamik kann das Gesetz der Schwerkraft überwinden. Und im Vertrauen darauf steige ich in ein Flugzeug. Und die Motoren beginnen zu arbeiten und setzt sich in Bewegung und das Flugzeug hebt ab. Das alte Gesetz, das Gesetz der Schwerkraft, wird von dem neuen Gesetz, dem Gesetz der Aerodynamik, überwunden. Und genauso sind wir in Jesus Überwinder von Sünde und Tod. Na, ich kann nur im Flugzeug die Schwerkraft überwinden. Ich kann nicht aus mir selbst fliegen. Ich kann dann fliegen lassen, aber ich kann nicht aus mir selbst fliegen. Das andere ist. Das heißt, ich muss in völliger Abhängigkeit vom Flugzeug bleiben, wenn ich fliegen will. Ich muss in dem Flugzeug sein. Ich kann nicht fliegen auf die Nase. Und wenn ich so blöd bin und aus dem Flugzeug aussteige, was passiert dann? Dann werde ich abstürzen. Und ich werde merken, dass dieses Gesetz der Schwerkraft noch immer wirksam ist auf mich. Es zieht mich noch immer nach unten. So ist es auch in unserem Leben in Christus, hier auf dieser Erde. Wenn wir uns Jesus anvertraut haben, dann ist ewige Erlösung eine klare Sache. Da kann ich nichts verlieren, da kann ich nicht rausfallen. Also in Bezug auf den ewigen Aspekt gilt diese Analogie nicht. Aber für unseren täglichen Umgang mit Sünde und mit diesem Gesetz der Sünde und des Todes ist es so. Wir überwinden, wenn wir in Christus leben, wenn wir im Geist wandeln, wenn wir unser Vertrauen ganz auf ihn setzen. Aber wenn wir sozusagen aussteigen, versuchen alleine zu fliegen, wieder eigene Kraft zu mir selbst, gut zu werden, Gott nachzufolgen, das Gebot zu halten, was passiert dann? Dann stürze ich ab, falle ich hin. Wir müssen in Jesus bleiben. Wir müssen in dieser völligen Abhängigkeit zu ihm bleiben und es beibehalten, um Überwinder des Gesetzes, des alten Gesetzes, dieser sündigen Natur zu bleiben. Vers 3, denn das Gesetz, das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch Kraft, fangen wir nochmal an. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wir haben im Kapitel 7 gesehen, dass das Gesetz, die Gebote Gottes gut sind und heilig sind und richtig sind. Das Problem sind wir. Wir haben eine sündige Natur. Und so, wenn wir als sündige Menschen auf das Gesetz treffen, dann provoziert das Gesetz nur noch mehr Rebellion und nur noch mehr Sünde in uns. Das ist das Problem. Und deswegen war dieses Gesetz und ist dieses Gesetz kraftlos durch uns, durch unsere sündige Natur. Deswegen ist das Gesetz auch kein Weg zu Gott, um uns zu erlösen. Wir können uns nicht selbst zu Gott hinarbeiten, indem wir versuchen, Gottes Gebote zu halten. Dem werden wir versagen. Keiner ist fähig, das zu tun. Und daher ist Gesetzlichkeit auch kein Weg zur Heiligung, nachdem wir bekehrt sind, Jesus ähnlich zu werden, indem ich versuche, aus eigener Kraft gut zu werden, das Richtige zu tun. Aber es heißt hier, dass was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Und wie hat er das getan? Er sandte seinen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Elberfelder Deutsch, aber es heißt eigentlich nichts anderes, als dass Jesus Mensch geworden ist. Er wurde Mensch, aber ohne Sünde, ohne diese sündige Natur. Er war vollkommen Mensch, aber er war gleichzeitig vollkommen Gott. Er war uns äußerlich ähnlich als Menschen. Er war Mensch, aber doch war er Gott in Menschengestalt. Und so war er in Gleichgestalt des Fleisches. Und was war der Zweck seiner Mission? Warum hat Gott ihn gesandt? Wenn wir weiterlesen, das heißt für die Sünde. Nämlich um uns von der Verdammnis und von der Macht der Sünde zu befreien. Jesus wurde als unser Stellvertreter für unsere Sünde gerichtet. Den er für die Sünde sandte, Schluss von Vers 3, und die Sünde im Fleisch verurteilte. In ihm, in Jesus wurde unsere Sünde gerichtet. Fleisch hier in diesem Kontext meint nicht die sündige Natur, sondern den Leib Jesus. Unsere Sünde wurde in Jesus gerichtet, als er am Kreuz hing. Na, manchmal sind diese Worte ein bisschen trickreich. Die Bibel verwendet selben Worte für verschiedene Dinge. Mal meint Fleisch einfach nur unseren physischen Leib, mal meint es die sündige Natur. Deswegen müssen wir auf den Kontext achten. Das ist immer das Wichtigste, wenn wir Bibel studieren. Kontext, Kontext, Kontext. Also unsere Sünde ist schon gerichtet, unsere Sünde ist schon verdammt, und zwar in ihm. Deswegen behandelt mich der Vater, als hätte ich Jesu Leben gelebt. Und er hat Jesus behandelt, als hätte er mein Leben gelebt. Und meine Sünde wurde gerichtet in ihm. Deswegen werde ich nicht mehr gerichtet. Sein perfektes Leben wird mir zugerechnet. Oder wurde mir zugerechnet, besser gesagt, als ich ihn angenommen habe als meinen Erlöser. Und so bin ich in meiner Stellung vor Gott bereits perfekt und heilig. Aber Jesus will auch sein Leben durch mich ausleben, hier und jetzt. Jesus ist nicht nur gestorben und auferstanden, damit wir die Ewigkeit mit Gott im Himmel verbringen können, sondern auch, dass wir hier und jetzt ein anderes Leben leben können. Vers 4 heißt es, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Es ist in der Gegenwart hier. Damit diese Forderung des Gesetzes, damit die Gebote in mir erfüllt werden. Seht ihr, wir sind gerettet, um das Gebot Gottes zu erfüllen. Jesus will das durch uns tun, was er vor 2000 Jahren durch seinen Leib getan hat. Das will er heute durch uns tun in unserem Leib. Durch uns. Er hat ein perfektes Leben gelebt damals in seinem Leib. Jetzt will er ein perfektes Leben leben durch uns. Durch unseren Leib. Kapitel 16, Vers 4 hat es geheißen: So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Oder Kapitel 7, Vers 4. Wir sind Jesu geistliche Braut geworden, damit wir Gott Frucht bringen. Und hier heißt es, damit das Gesetz erfüllt wird in uns. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, damit wir die Ewigkeit mit Gott verbringen können, sondern damit unser Leben hier anders aussehen kann. Damit wir hier Neuheit des Lebens wandeln können, damit wir Frucht bringen können, damit das Gesetz in uns erfüllt wird. Und seht ihr, dass es hier heißt, dass das Gesetz erfüllt wird in uns, nicht von uns. Wir können das nicht aus unserer menschlichen Kraft, aus unseren menschlichen Ressourcen. Es ist passiv. Es wird erfüllt in uns. Von jemandem anderen. Von Jesus. Es ist durch Jesus Christus. Vers 25, Kapitel 7. Wer wird uns retten von dieser Sündennatur, von dieser Dominanz der Sünde? Gott durch Jesus Christus, heißt es dort. Christus in uns, das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit, heißt es im Kolosserbrief im Kapitel 1.
Major Thomas schreibt Folgendes. Sagt, in Christus sein bedeutet Erlösung, aber Christus in dir bedeutet Heiligung. In Christus sein bedeutet zubereitet sein für den Himmel, aber Christus in dir bedeutet zubereitet sein für die Erde. In Christus sein bedeutet eine neue Zukunft, aber Christus in dir bedeutet eine neue Gegenwart. In Christus sein macht den Himmel zu deiner Heimat, Christus in dir macht die Erde zur Werkstatt Gottes. Gott will was tun in dir. Er will sein göttliches Leben durch uns leben. Und er will sein gutes Gebot durch uns erfüllen, in unserem Leben. Was ist unser Anteil daran? Ich meine, wir wissen, dass wir keine Roboter sind. Wir wissen, dass Gott uns nicht vergewaltigt. Wir wissen ja, es braucht unsere Bereitschaft. Was ist unser Anteil? Das sehen wir im Vers 4. Das Gesetz erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das ist unser Ding dabei, unser Teil. Dass wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln und leben. Das heißt, dass wir diesen Impulsen des Heiligen Geistes, der in mir ist, folgen. Und nicht den Impulsen meiner sündigen Natur. Ich wandle nach dem Geist, nicht nach der sündigen Natur. Und das braucht eine bewusste Willensentscheidung, eine bewusste Hingabe, Vertrauen, sie ihm Erlaubnis geben, durch uns zu leben. Also es ist in gewissem Sinn ein gemeinsames Projekt, was der Herr mit uns tun will. Nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Kraftquelle in meinem Leben. Sein Leben in mir. Und er erfüllt das Gesetz in mir. Er ist der, der es tut. Aber trotzdem bin ich der wandelt. Oder der es auslebt. Nämlich dem Geiste nach oder im Geiste. Ich folge einfach seinen Impulsen. Seinem Leben. Und ich lebe das aus, was Christus in mir tut. Der sein Leben auslebt. Nicht mehr mein eigenes Leben, sondern sein Leben. Kapitel 6 hat es geheißen, stellt euch selbst Gott zur Verfügung und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ich sehe mich als Werkzeug in seiner Hand. Nicht als ein passives Werkzeug, sondern als ein aktives Werkzeug. Ich gebe mich ihm hin. Ich lasse Jesus sozusagen meinen Leib anziehen. Stelle mich ihm zur Verfügung. Meine Gedanken, mein Intellekt, meine Hände, meinen Mund, meine Füße. Und ich folge diesen Impulsen des Heiligen Geistes in mir nach, im Vertrauen auf seine Kraft. So wie die Hand den Nerven folgt, den Impulsen der Nerven oder den Anweisungen, die vom Haupt kommen. So lebe ich Jesu Leben aus. Und wir haben ein perfektes Vorbild in Jesus selbst. Er ist immer unser perfektes Vorbild. Wir können im Evangelium nachlesen, seine Beziehung mit dem Vater. Als Jesus auf der Erde lebte, hat er sich beschränkt. Philipperbrief lesen wir das. Er entäußerte sich oder entleerte sich. Er wurde Mensch, hat sich beschränkt. Obwohl er Gott war, aber er lebte als Mensch. Er hatte nicht mehr Ressourcen als wir zur Verfügung in seinem irdischen Leben, weil er sich beschränkt hat. Aber er lebte nicht aus menschlicher Kraft. Er lebte aus der Kraft des Heiligen Geistes. Er ließ den Vater sein göttliches Leben durch seinen menschlichen Leib leben. In Johannes 5 sagt Jesus der Sohn, also er kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. In Johannes 8 sagt er, dass er nichts aus sich selbst tut. Jesus war als ganze Person dem Vater hingegeben und war von ihm ergriffen und war von ihm regiert. Und er hat in völliger Abhängigkeit vom Vater gelebt. Er ging keinen einzigen Schritt in seinem Leben, ohne anzuerkennen, dass er ohne den Vater nichts tun könnte. Und Jesus sagt uns, wir sind zum gleichen Leben berufen. Die gleiche Art zu leben. Johannes 17 betet er zum Vater, sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich sie in die Welt gesandt. Also so wie ich, sie. Johannes 6 sagt er, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, das heißt, wer an mich glaubt, wenn wir im Kontext lesen, der wird auch leben um meinetwillen. Oder eine andere Übersetzung, wie ich durch den Vater lebe, so wird der, der zu mir kommt und an mich glaubt, durch mich leben. Johannes 14 sagt, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Und Johannes 15 sagt er, zu seinen Jüngern, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gegenstück dazu Philipper 4,13, da sagt der Paulus, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Also wir sehen diese Parallelität, was wie Jesus im Vater war, der Vater in Jesus, Jesus nichts getan hat, außer im Vater, so sagt er, so auch ihr. Ihr bleibt in mir und ich bin in euch. Und wie die Rebe keine Frucht bringen kann, bleibe ich dann am Weinstock, so auch ihr. Ihr bleibt dann in mir. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, aber in mir könnt ihr alles tun. Wie Jesus in völliger Abhängigkeit und im alleinigen Vertrauen auf seinen Vater gelebt hat, so auch wir. Sollen wir in völliger Abhängigkeit und im alleinigen Vertrauen auf ihn leben. Auch wie er in diesem ständigen Bekennen, dass ich ohne ihm nichts tun kann. Aber er alles in mir. Was immer er mir aufs Herz legt, das kann ich auch tun. Ich muss ihm in jeder Situation vertrauen, dass sein Leben in mir ausreichend ist. Nicht ich, aber er. Das heißt, in jeder Versuchung, es gibt keine Versuchung, mit der er nicht fertig werden kann. Und es gibt keinen Menschen, den er nicht lieben kann. Und selbst wenn es mein Ehemann oder meine Ehefrau oder mein Chef ist, es gibt keinen Menschen, den er nicht lieben kann. Und es gibt keine Herausforderung, in der er mich nicht stärken kann und wozu er mich nicht zurüsten kann. Gott, der in uns wohnt, durch den Heiligen Geist, will seine ganze Kraft und sein ganzes göttliches Leben erfahrbar machen für uns. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Oder Epheser 3,20. Stelle, die ich total mag. Da heißt es, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder sogar erdenken. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Er ist fähig. Und er hat zu Paulus gesagt, im 2. Korintherbrief im Kapitel 12, er hat zu ihm gesagt, meine Gnade genügt dir. Meine Gnade ist genug für dich. Dasselbe würde dir und mir sagen. Meine Gnade genügt dir. Egal, in was für einer Situation du bist. Ich lebe in dir. Und es genügt. Ich bin fähig, damit fertig zu werden. Seine Gnade, seine Kraft für dich ist ausreichend. Und er sagt dann weiter, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Denn sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Es scheint eine Bedingung zu geben für die Erfahrung seiner Kraft und das ist Schwachheit. Oder loslassen, wenn wir so sagen wollen. Kein Vertrauen in mich selbst, in meine eigene Kraft, sondern alles Vertrauen in ihm, der in mir wohnt. Völlige Abhängigkeit von ihm. Nur in dem Maß, in dem ich abhängig bin von ihm, kann ich seine Kraft erfahren. Gott wird nicht unsere eigene fleischliche, menschliche Anstrengung segnen. Ich fasse seine Kraft, wenn ich auf ihn vertraue. Völlige Hingabe auf ihn. Aufhören, selbst zu tun und zu sagen, Herr, mach du. Hier bin ich stelle mich dir zur Verfügung, aber du bist es.
Ich überlasse ihm das Ruder.
Seht ihr, Jesus ist nicht gekommen, um unser Helfer zu sein. Nee, er will, dass ich mich ihm als Werkzeug zur Verfügung stelle. Zitat von Edward Dennett, das ich gelesen habe. Er sagt, Hingabe besteht darin, dass Christus die völlige Herrschaft über den Leib der Gläubigen hat, sodass er das Mittel ist, das nichts anderes als ihn zum Ausdruck bringt. Und Hingabe beginnt damit, dass ich Christus an die erste Stelle in meinem Leben setze, an die Stelle von dem Ich in meinem Leben und ihm diesen vorherrschenden Platz gebe, in meinem Herzen, in meinem Leben. Zitat von Georg Steinberger, er sagt, fürchte dich nicht vor einer rückhaltlosen Selbsthingabe an Gott. Sei gewiss, du legst deine Sache in die besten Hände. Teilweise Hingabe macht das Leben schwer, während rückhaltlose Hingabe es zu einem leichten macht. Darum geht es, sehr einfache Wahrheit wieder heute Morgen. Manchmal denkt man sich, was kann ich das predigen, das ist ja so simpel. Aber genau darum geht es. Wir machen es kompliziert in unserem Leben und wir müssen uns daran erinnern, dass es so einfach ist. Ich muss mich mit Christus ganz praktisch Moment für Moment in meinem Leben eins machen. Mit dem ich ja schon positionell gesehen eins bin. Ich bin in ihm, er ist in mir. Hingabe, Vertrauen, Abhängigkeit von Jesus, der in mir wohnt, mein Eigenleben loslassen, ihn an die Stelle zu setzen von mir und einfach ihn machen lassen. Dann sein Werkzeug sein, dem zu folgen, was er mir aufs Herz legt. Das ist Wandeln im Geist. Das ist unser Part, unser Teil in der ganzen Sache. Aber dann er kräftigt uns und er erfüllt sein Gesetz in uns. Er ist erst tot. Ich bin nur der, der es auslebt. Und so irgendwie machen wir das gemeinsam. Es macht das Leben so einfach, so unkompliziert. Ich muss nichts beweisen. Ich muss mir nicht mal Sorgen machen, wie ich mit der Sünde in meinem Leben und diesen sündigen Tendenzen fertig wäre in meinem Leben. Das ist sein Problem. Ich bin nicht der Macher. Es ist er, ich bin nur das Werkzeug in seinen Händen. Ich brauche nur eine Sorge haben. Ich brauche nur eine Leidenschaft zu haben in meinem Leben und das ist er. Ich bin allem anderen, meiner sündigen Natur, der Welt, mir selbst gestorben und ich lebe allein für ihn, der in mir lebt und der mein Leben leitet. Ich bin ihm hingegeben und ich vertraue ihm. Und ich genieße seine Gegenwart einfach. Bin verliebt in ihn und lasse mich von ihm gebrauchen. So einfach ist es. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass das der Schlüssel zu einem siegreichen Leben ist. Nicht in unserem Kämpfen, unserem Ringen aus eigener Kraft, sondern in unserem Ruhen in ihm. Seiner Gegenwart in mir, seinem Werk für mich. Der Schlüssel zu einem siegreichen Leben nicht in unserer Stärke ist, sondern in unserer Schwäche. Nicht in unserem Eigenleben, in unserem Anstrengen, sondern in seinem Leben durch uns. Nicht in unserem Festhalten, sondern in unserem Loslassen. Nicht in irgendeinem Programm, sondern in einer Beziehung mit ihm. Kämpfst du in deinem Leben? Richtig aus Jesus aus. Es ist nicht ein Programm. Sag nicht, ich werde mich mehr anstrengen oder ich werde mehr das oder das. Nein, Jesus, ich muss mehr mit dir verbringen, mehr Zeit mit dir. Und lass los. Und lass ihn und verlieb dich wieder ganz neu in ihm. Ich glaube wirklich, aus meiner eigenen Erfahrung, dass es das Einzige ist, was unser Leben heil und heilig machen wird. In unserem Fleisch kommen wir nicht weiter. Wir versuchen uns, das Fleisch versucht, das Fleisch zu reformieren. Nee. ist im Loslassen. Im Erkennen, dass in mir nichts Gutes wohnt. Aber dass er in mir wohnt. Und dass er zu allem fähig ist. Ich lasse ihm sein Leben durch mich leben. Das ist Wandeln im Geist. Das ist Christentum. Alles andere ist Wandeln im Fleisch. Machen wir uns selbst das Leben schwer. Und bereiten uns nur vor zum Fall. Wir müssen im Flugzeug drin bleiben. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir fliegen können. Wenn wir rausklettern, stürzen wir ab. So einfach ist es. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns an diese einfachen Weisheiten erinnerst. Diese Wahrheiten, Herr, die doch so kraftvoll sind und so machtvoll sind. Ich danke dir für die Tatsache, dass du in uns wohnst, Gott, wenn wir uns geöffnet haben für dich. Und ich danke dir, dass du fähig bist, das zu tun, was wir nicht tun können. Und wir danken dir, dass es keine Verdammnis gibt. Wir danken dir aber auch, dass es eine sehr reale Möglichkeit gibt, dass dein Gebot in unserem Leben erfüllt wird. Durch dich, ja. Hilf uns, Gott, einfach zu werden in unserem Glauben. Herr, hilf uns wieder ganz neu, uns zu verlieben in dich. Das wirklich unser einziges Ding sein zu lassen. Hilf uns loszulassen. Hilf uns, Herr, wirklich praktisch in unserem Leben das anzunehmen, dass in uns nichts Gutes wohnt. Um dich zu lassen. Einfach morgens aus dem Bett steigen, zu sagen, Jesus, ich will mit dir leben heute. Da bin ich. Stell mich dir zur Verfügung. Und den ganzen Tag in völliger Abhängigkeit von dir leben. Das ist es, was du für uns hast. Und das ist Leben in Fülle. Das Leben im Geist. Ich bitte dich, lehre uns diese Einfachheit. Bring uns zurück.